Guten Abend. Die Tüte kann einpacken, findet die Bundesumweltministerin und will schon im kommenden Jahr Plastiktaschen verbieten, weil Plastik zu oft arglos weggeworfen wird und so dort landet, wo es überhaupt nicht hingehört und großen Schaden anrichtet. Wie groß dieser Schaden ist, das zeigt der vor anderthalb Jahren selbst gedrehte Film eines Tauchers vor Bali. Der Indische Ozean, ein Meer von Plastik. Auch in allerkleinsten Teilchen, die ganze Ökosysteme in Gefahr bringen. Millionen Tonnen Plastik landen jährlich in den Meeren. Die Tüte macht davon allerdings nur einen Bruchteil aus. Dass alles in dieser globalen Einkaufswelt verpackt wird, das ist das größere Problem. Claudia Drechsel fragt, wie viel Sinn ergibt es also, nur die Tüte zu verbieten?
Es gibt viele Möglichkeiten, seine Einkäufe nach Hause zu tragen. Diese hier ist aber böse, die Plastiktüte. Sagen Umweltschützer schon lange und jetzt auch die Regierung. Fast niemand steht noch zu ihr, selbst diejenigen nicht, die sie benutzen.
Ja, so ein bisschen aus der Not heraus, weil wir eigentlich nicht so viel kaufen wollten und waren nicht vorbereitet. So.
Bisschen schuldig kann man sich fühlen. Aber was soll ich machen? Ich habe jetzt vergessen, die Tüte mitzunehmen. Wenn ich nochmal einkaufen gehe, habe ich eine gute Tüte dabei.
Ist mir ein bisschen peinlich, tut mir sehr leid. Ich weiß, dass wir verschmutzen die ganze Welt.
Plastik-Shaming. Immer mehr Deutsche scheinen das zu spüren. Der Verbrauch von Tüten nimmt jedenfalls seit Jahren ab. Auch weil ein Teil des Handels sich freiwillig verpflichtet hat, Geld für Plastiktüten zu nehmen. 2015 verbrauchten die Menschen in Deutschland noch 5,6 Milliarden Tüten. Im vergangenen Jahr nur noch 2 Milliarden, also fast zwei Drittel weniger. Die Bundesumweltministerin will dem letzten Drittel jetzt auch beikommen. Plastiktüten an der Kasse ab 2020 komplett gesetzlich verbieten.
Ich bin fest davon überzeugt, innerhalb von kürzester Zeit wird niemand mehr diese Plastiktüten vermissen.
Zu dieser Nachricht präsentiert die Ministerin auch noch die vermeintliche Alternative, einen Stoffbeutel.
Man kann ihn ganz einfach wieder zusammenfalten, in die Tasche stecken.
Ihren Enthusiasmus finden Kritiker jedoch wenig glaubwürdig. Sie setze lediglich eine EU-Vorschrift um und gehe dabei keinen Schritt weiter als nötig. Die sogenannten Hemdchenbeutel für Obst und Gemüse sollen nämlich weiterhin erlaubt sein. Umweltlobbyisten finden jeden Schritt weg vom Plastik erst einmal gut. Aber ein Plastiktütenverbot an den Kassen reiche nicht aus, um die Vermüllung des Planeten zu stoppen. Auch die Ökobilanz zum Beispiel von Papiertüten sei schlecht.
Es geht nicht darum, eine Plastiktüte durch eine andere Tüte, durch eine Papiertüte zu ersetzen. Wir müssen runterkommen von dem System Einweg, von dem bequemen System Einweg, das letztendlich eine Ressourcenvernichtung ist. Das ist in Zeiten der Klimakrise ein Schlag ins Gesicht für jede Klimaschutzbemühung. Wir müssen an das System heran, wir müssen runterkommen von Einmalverpackung.
Papiertüten allein, wie viele glauben, wären also auch keine Lösung. Und übrigens machen Plastiktüten gerade mal 1% des gesamten Plastikverpackungsmülls aus. Ihr Verbot wäre also nur ein ganz kleiner Schritt weg zu weniger Plastik.
Es ist ein Besuch in hochnervösen Zeiten. Angela Merkel reiste heute zum 12. Mal bereits in jenes Riesenreich, mit dem die Bundesrepublik am meisten Handel treibt. Und beide Länder wollen diesen gemeinsamen Weg auch weitergehen. Trotz des Handelsstreits mit den USA, trotz mancher Misstöne auch im deutsch-chinesischen Handel und trotz der Krise in Hongkong, die Peking am liebsten unter den Teppich kehren würde. Zwischen all dem musste die Kanzlerin balancieren, ohne die roten Linien in Peking zu überschreiten. Oliver Kör.
Wenn bloß alles so einfach wäre wie an dieser Maschine. Einmal auf den Startknopf gedrückt und wie von Zauberhand stellt das Gerät sicher, dass alles rund läuft und nicht irgendwo zu viel Druck drauf ist. Am Ende gibt's sogar noch ein Lob, obwohl Angela Merkel nun wirklich gar nichts gemacht hat. In der Beziehung zu China ist es ein klein bisschen komplizierter. Es läuft nicht mehr so rund in der Wirtschaft und politisch ist der Druck immens wegen der Proteste in Hongkong.
In der jetzigen Situation muss alles daran gesetzt werden, Gewalt zu vermeiden. Und die Lösungen können nur politisch, das heißt durch Dialog, geführt werden. Es gibt ja auch Anzeichen, dass die Regierungschefin von Hongkong zu einem solchen Dialog einladen will.
Eine deutliche öffentliche Mahnung. Der chinesische Ministerpräsident hätte das Thema wohl lieber ausgelassen, ist aber auf Fragen dazu vorbereitet. Die Zentralregierung in Peking wird Hongkongs Regierung im Rahmen der Gesetze unterstützen, Chaos zu beenden und Ordnung wiederherzustellen. China hat die Weisheit dazu, die Angelegenheit allein zu lösen. Kurz vorher hatte eine andere Entscheidung die Weisheit Chinas etwas in Frage gestellt. Internationale Medien, außer den deutschen, waren kurzerhand von der Pressekonferenz ausgeschlossen worden. Wesentlich entgegenkommender, diese Entscheidung bei den militärischen Ehren darf die Kanzlerin sitzen, selbst bei der Hymne nach ihren Zitteranfällen. Mal so, mal so. Auch die deutsche Wirtschaft kennt überraschende Entscheidungen aus China. Beispiel Handelskrieg mit den USA.
Deshalb sind wir schon sehr besorgt darüber, dass das am Ende des Tages ja für alle Beteiligten ein Verlust sein wird. Sie sehen ja auch an der Abkühlung der Weltwirtschaft, dass das nicht Gewinner und Verlierer, sondern eigentlich nur Verlierer produziert.
Die Wirtschaft ist das zweite wichtige Thema. Bei Merkels 12. China-Besuch unterzeichnen die mitgereisten Konzernchefs 11 Abkommen, von BMW bis Allianz. Aber, und da hängen beide Themen wieder zusammen, die Wirtschaftsbosse sorgen sich auch um ihre Geschäfte in Hongkong.
Deshalb ist es eine gemeinsame Verantwortung, stets auch zwischen Interessen und Werten abzuwägen.
Über deutsche Interessen und Werte in Hongkong spricht die Kanzlerin mit dem wohl Einzigen, der etwas verändern kann. Staatspräsident Xi nimmt sich viel Zeit für Merkel. Konkretes, Beschlüsse etwa, gibt es nicht.
Wong Yik-mu ist ein Bürgerrechtler der Organisation Civil Human Rights Front aus Hongkong. Er demonstriert seit Monaten auf Hongkongs Straßen und hält sich zurzeit in Berlin auf. Guten Abend, Herr Wong.
Guten Abend.
Sie haben vor der Reise der Kanzlerin nach China gefordert, Frau Merkel möge sich für Hongkong einsetzen. Hat sie Ihre Erwartungen erfüllt?
Zum Teil sind wir natürlich zufrieden, dass Frau Merkel über Hongkong spricht, aber was ist denn friedlich, ja? Oder Gewalt zu vermeiden? Ich denke, Deutschland kann mehr tun, zum Beispiel die Waffe, vermeiden, die Waffe an Hongkong zu verkaufen. Und das ist eine konkrete Aktion, die Deutschland machen kann.
Nun ist ja China der wichtigste Handelspartner für Deutschland. Können Sie nicht verstehen, dass die Kanzlerin dort abwägen muss, was sie sagt?
Ja, natürlich. Aber ein Land wie Deutschland, ja, der so viel Einfluss hat, muss Deutschland auch Einfluss in China haben oder Druck, ja, damit China ihre Menschenrechtssituation auch beobachten.
Da messen Sie Deutschland aber ganz schön viel Einfluss zu. Ministerpräsident Li hat ja heute gesagt, China sei selbst weise genug zu wissen, was es tun muss. Glauben Sie denn, dass eine deutsche Kanzlerin darin etwas ändern kann?
Die China-Regierung, sie lügen immer, ja, natürlich. Also sie sagen natürlich, wir brauchen keinen ausländischen Einfluss. Aber ich meine, wenn Deutschland mit China Business machen, ne, dann gibt es natürlich auch Konditionen, dass zum Beispiel, wenn die Situation in Hongkong weitergeht, dann hört Deutschland etwas auf, ja, solche Dinge. Ich meine, Sanktion ist natürlich zu stark, aber im Moment kann Deutschland Konditionen setzen. Ja.
Herr Wong, eine Ihrer Hauptforderungen ist ja nun erfüllt. Das umstrittene Auslieferungsgesetz soll jetzt vom Tisch. Aber Sie wollen mehr erreichen, nämlich eine Untersuchung der Polizeigewalt und nichts weniger als freie demokratische Wahlen ohne Pekings Einfluss auf die Kandidaten. Darauf wird sich Peking doch niemals einlassen.
Untersuchung der Polizeigewalt ist sehr wichtig, weil im Moment sind wir natürlich nicht zufrieden, weil so viele Leute haben ihre Freiheit oder ihr Leben geopfert. Und wenn wir jetzt alles aufhören, dann was wird Hongkong denn? Dann geht's natürlich nur die Polizeigewalt nur weiter. Und freie Wahl ist auch nötig, um ein friedlicher Hongkong, moderne Hongkong wiederzubauen. Und ich denke, China sollte diese Forderungen auch erfüllen, weil also nur wenn Hongkong gut ist, ist es auch bringt auch wirtschaftlicher Erfolg an
das
China.
Ist klar, das ist klar, Herr Wong, aber Sie brauchen ja einen langen Atem. Fürchten Sie nicht, dass Sie langsam den Rückhalt der Hongkonger verlieren, wenn viele Unternehmen beginnen, sich schon um den guten Ruf der Stadt als Wirtschaftsstandort zu sorgen?
Ja, natürlich haben wir Sorgen. Aber was können wir dann tun? Also sollen wir jetzt alles aufhören und dann ist Hongkong reich, also wieder reich? Und haben wir wieder kein Menschenrechte, keine Freiheit. Ich meine, das ist also wir kämpfen so, damit China auch weiß, dass wir nicht aufhören würde. Und China würde natürlich Hongkong schäden, ne? Und deswegen hoffen wir, dass China unsere Stimmen hört und Freiheit, also uns Freiheit geben.
Sagt der Bürgerrechtler Wong Yik Mo, jetzt gerade live in Berlin. Danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Dankeschön.
Der britische Premierminister Johnson hat im Tauziehen mit dem Parlament um den Brexit eine weitere Niederlage erlitten. Damit beginnt der Nachrichtenüberblick mit Jens Riewer.
Das Gesetz gegen einen ungeregelten EU-Austritt Großbritanniens nahm heute die letzte parlamentarische Hürde. Das Oberhaus hat das entsprechende Regelwerk heute verabschiedet. Damit es in Kraft tritt, muss Königin Elisabeth noch unterzeichnen. Premierminister Johnson müsste die Europäische Union dann um eine Verschiebung des Brexit bitten, sollte es bis Mitte Oktober keine Einigung mit der EU geben. Vor allem in ländlichen Regionen von Deutschland soll der Handyempfang verbessert werden. Dazu haben die Bundesregierung und die Netzbetreiber heute einen zusätzlichen Ausbau des Mobilfunknetzes vereinbart. Laut Vertrag sollen 1400 neue Mobilfunkmasten errichtet werden. Sie sollen sicherstellen, dass binnen 2 Jahren 99% der Haushalte mit dem LTE-Standard versorgt sind. Die Staatschefs und Regierungsvertreter der Amazonasländer haben sich auf eine gemeinsame Strategie für den Schutz und eine nachhaltige Nutzung des Regenwaldes geeinigt. Bei einem Treffen im kolumbianischen Leticia unterzeichneten sie den sogenannten Pakt für Amazonien. Demnach soll die landwirtschaftliche Nutzung des Regenwaldes stärker kontrolliert werden. Das Amazonasgebiet ist durch großflächige Rodungen bedroht. Derzeit wüten dort die schwersten Brände seit Jahren. Robert Mugabe, der ehemalige Präsident von Simbabwe, ist im Alter von 95 Jahren gestorben. 1980 hatte Mugabe die ehemalige britische Kolonie in die Unabhängigkeit geführt und stand jahrzehntelang an der Spitze des Staates. 2017 setzte das Militär ihn ab. Seine Anhänger würdigten ihn als Freiheitskämpfer. Seine Gegner machen ihn für Menschenrechtsverletzungen und Hungersnöte verantwortlich.
Bleibt uns der Blick aufs Wochenendwetter. Claudia Kleinert, wie wird's?
Karin Mioska, es wird mit einem Wort gesagt uselig. Das heißt ein bisschen Sonne, oft mal Regen, zum Teil auch kräftig. Dann wieder kurze sonnige Abschnitte. Ziemlich ungemütlich, wobei der morgige Tag zumindest im Norden und Nordwesten noch länger Sonne bringen wird. Da sind es 6 bis 8, direkt an der Küste sogar 8 bis 10 Stunden Sonne. Ähnlich sieht es auch Richtung Brandenburg aus, Berlin 6 bis 8 Stunden Sonnenschein nach Süden und vor allen Dingen Südosten hin. Aber bleibt es den ganzen Tag über morgen trüb und auch der Sonntag bringt immer wieder Regen und zum Teil auch mal kräftige Schauer. Jetzt in der Nacht ziehen weiterhin Schauer vor allem nach Norden herein, das heißt so Richtung Nordfriesland und auch direkt an der Nordseeküste gibt es kräftige Schauer zum Teil und dazu auch Gewitter. Bordelum beispielsweise heute, Schleswig-Holstein, bekam schon 33 Liter ab. Da kann es in der Nacht nochmal weitere kräftige Regengüsse geben. Dann gibt es einen Streifen daran anschließend, wo es oft sogar sternenklar ist. Im Süden Bayerns dichte Wolken, ein paar Tropfen und die Temperaturen sinken dann dort, wo man längere Zeit die Sterne auch sehen kann, auf einstellige 6 bis 9 Grad. Sonst sind es morgen früh meist 10 bis 12, Helgoland sogar 15 Grad. Morgen Vormittag wieder so eine, naja, quasi Vierteilung in Deutschland. Direkt am Alpenrand dichte Wolken, noch ein paar Tropfen. Dann ein Streifen, wo auch mal ab und zu die Sonne scheint, von Baden bis zur Uckermark. Vom Norden kräftiger Regen, dazwischen ein Streifen, wo es ab und zu tröpfelt und im Laufe des Nachmittags von Nordwesten her immer wieder Schauer, zum Teil auch mal stärker. Zwischendrin aber auch sonnige Abschnitte. Und ziemlich trüb bleibt es eben dann von Berlin runter bis in den Süden Bayerns. Die Temperaturen liegen in Berlin noch bei 22 Grad, sonst sind es meist 16 bis 19, der Wind dazu überwiegend schwach aus westlichen Richtungen. Die nächsten Tage, es bleibt wechselhaft, Sonntag mit Schauern im Süden, auch stark am Montag, vor allem im Osten, richtig kräftige Regenfälle.
Vielen Dank, Claudia Kleinert, und mit diesen Aussichten fürs Wochenende verabschieden wir uns. Hier geht's jetzt weiter mit einem Tatort aus Dresden. Um 1 Uhr meldet sich die Tagesschau und wir sind morgen wieder für Sie da. Einen schönen Abend und einen guten Start ins Wochenende.